So, guten Abend, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben gerade gesungen, der du in Todesnächten erkämpft das Heil der Welt. Und darum geht es heute Abend, der du in Todesnächten erkämpft das Heil der Welt. Es geht um die drei Tage Jesu. Und die drei Nächte, drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde. Wir wollen die Seele Jesu begleiten hinab ins Totenreich. Ich lese Ihnen Psalm 69. Heute Abend also geht es um das, was unter der Erde war. Und am Samstagabend geht es um das Leiden, das auf der Erde war. Und ich lese Ihnen nun einige Verse aus Psalm 69. Ich möchte zur Verszählung noch etwas sagen. Ich lese zwar normalerweise die unrevidierte Elberfelder Übersetzung, da sind die Psalmverse etwas anders, weil die Überschrift nicht mitgezählt wird. Ich halte das für richtiger allerdings. Alle anderen Bibeln, auch die revidierte Elberfelder Übersetzung, zählen die Überschrift mit. So ist das immer um einen Vers versetzt. Ich nenne Verse immer nach der Luther-Übersetzung oder revidierten Elberfelder, wie Sie wollen. So, ich fange mal an zu lesen. Es geht nur um die Verse, die heute Abend dran sind. Wir hören bei Vers 20 auf und zwischendrin lasse ich auch noch etwas aus. Dem Vorsänger, und das will ich gleich jetzt abhandeln, wer gestern Abend da war, das ist der Musikmeister, das ist der den Psalm zum Sieg letzten Endes hinausführt, auf Jesus gesprochen, der den Psalm erfüllen wird in seiner ganzen Darstellung, in seiner ganzen Fülle. Ich sage deshalb dem Musikmeister nach Shoshanim, nach Lilien, steht unten die Fußnote in der Elberfelder Übersetzung. Die Shoshana, das ist die Lilie, und in Deutsch ist das die Susanne, die heißt einfach Lilie. Ich wünsche, dass alle Susannen Lilien sind, wie Lilien sind. Ja, von David. Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen schwinden hin, harrend auf meinen Gott. Und nun gehen wir in den Vers 14. Ich aber, mein Gebet ist zu dir, Jehova, zur Zeit der Annehmung, o Gott nach deiner Größe, nein, o Gott nach der Größe deiner Güte, hier übersetze ich immer Gnade, weil das richtiger ist, erhöre mich nach der Wahrheit deines Heils. Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich errettet werden von meinen Hassern und aus den Wassertiefen. Lass die Flut der Wasser mich nicht überströmen und die Tiefe mich nicht verschlingen. Und lass die Grube ihren Mund über mir nicht verschließen. Erhöre mich, Jehova, denn gut ist deine Gnade. Wende dich zu mir nach der Größe deiner Erbarmungen und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn ich bin bedrängt. Eilends erhöre mich. Nahe meiner Seele erlöse sie. Erlöse mich um meiner Feinde willen. Soweit. Schluss von Vers 19. Wenn wir diesen Psalm auslegen wollen, müssen wir zurückgehen bis zur Kreuzigung und fragen, was geschah damals in der Todesstunde oder genauer in der Todesminute oder noch genau im Augenblick des Todes Jesu. Als Jesu rief, es ist vollbracht, und zuvor, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, da war das Erlösungswerk mit dem Abschluss am Kreuz
vollbracht.
Der Leib wurde in die Erde gelegt und der Geist ging zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Prediger 12, Vers 7. Ich muss allerdings hinzufügen, es gibt auch Auslegungen und Meinungen, die sagen, der Geist sei mit ins Totenreich gegangen. Dem kann ich nicht folgen. Und dann, bitte?
Die Seele.
Ja, warte, kommt jetzt. Ja. Und dann bleibt jetzt die Seele übrig. Und das war das Lösegeld. Und um es deutlich zu sagen, auch wenn die Seele Jesu hinab ins Totenreich gebracht wurde, zuerst hat sie der Vater in Empfang genommen. Und das war das Schuldopfer, das Jesu durch seine Seele gab, wie wir in Jesaja 53, Vers 10 lesen können. Ist auf der einen Seite ein Schuldopfer, hebräisch ein Ascham, und dann ist es das Lösegeld. Und dann übergibt der Vater die Seele Jesu als Lösegeld in die Hand Satans und des Todes. Und der Tod bringt die Seele hinab ins Totenreich. Da heißt es auch in Jesaja 53, Vers 12, er schüttete seine Seele aus in den Tod. Und so brachten sie die Seele hinab ins Totenreich. Griechisch heißt das Totenreich Hades und hebräisch heißt es Sheol. Jesus sagt selbst in Matthäus 12, Vers 40, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein, also im Innersten der Erde. Mit der Übergabe der Seele Jesu an die vermeintlichen Siegermächte von Golgatha, das waren sie natürlich nicht, Jesus war der Sieger durch den Vater, begann das Leiden des Gottessohnes im Totenreich. Und nun wollen wir uns dem Psalm zuwenden. Ich beginne mit der Überschrift. Ich habe schon da so kurz gestreift, den Menaceach, dem Vorsänger, wie die alte Elberfelder übersetzt. Aber es muss richtiger heißen, dem Siegbringer, Siegverleiher, dem Erfüller des Psalmes. Und noch etwas steht da in dieser Überschrift, auf Lilien oder nach Lilien. Nun, wenn Sie den Psalm einmal durchstudieren und durchlesen, da empfindet man, da steht gar nicht so furchtbar viel von Lilien drin. Das ist ein erschütternder Psalm. Von Hohn und Schmach ist da drin und von Leiden im Tode. Aber doch nichts von Lilien und der wunderbaren Blume da. Da lesen wir in Matthäus 6, Vers 29, auch Salomo in all seiner Pracht war nicht begleitet wie eine von diesen. Und darauf soll der 69. Psalm gebaut sein. Manche meinen, das sei die Anemone, aber ich finde, die Blume ist gar nicht so schön. Also ich meine, ihr sei doch die Lilie. Da sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 28, als ein Vers vorher, sehe die Lilien, wie sie wachsen, sie mühen nicht und sie spinnen nicht. Doch selbst Salomo in seiner Herrlichkeit war nicht begleitet wie eine von diesen. Ja, und dann sagt die Braut in Hohelied, und für mich ist die Sulamit im Hohelied die Braut, ein Bild auf die Braut, ich bin eine Narzisse Sarons, ich bin eine Lilie der Täler. Wenn Sie Täler lesen in der Schrift, dann klingelt da schon ein bisschen das Telefon, das Innere. Weil die Bergeshöhen, das ist etwas von der herrlichen Sicht. Aber die Täler sind eben auch Täler, wo es durch Dunkelheit und Not und Anfechtung geht. Und da merken wir etwas, dass die Lilie also doch noch irgendeinen anderen Bezug hat. Und noch etwas steht über die Lilie und die Braut. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, also das ist letzten Endes das gottlose Israel, um es kurz zu sagen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Ah, wenn die Lilie inmitten der Dornen ist, dann ist das ja auch nicht gerade angenehm, nicht wahr? Aber etwas Wunderbares steht im Psalm 45 über die Lilie. Da heißt die Überschrift auf Lilien oder über Lilien oder nach Lilien. Das passt. Die herrliche Braut in ihrer herrlichen Stellung. Ich bin auch noch nicht fertig. Und dann soll Israel blühen wie die Linien, das können Sie in Hosea 14, Vers 5 lesen. Und der Messias, Jesus, auch nach Hohelied weidet unter den Lilien. Hohelied 2, 16 und 6, 3. Und er pflückt sie. Hohelied 6, 2. Das heißt, er sammelt die Brautseelen. Nicht wahr? Und zur Ergänzung noch die Überschrift von Psalm 60, dann haben wir da so ziemlich vollständig. Die Lilie des Zeugnisses heißt da die Überschrift. Die Lilie, die Zeugnis gibt. Wenn die Braut einmal, eine Brautseele, Zeugnis gibt, dann steht sie auch unter Druck von Verfolgung, nicht wahr? Die Lilie des Zeugnisses. Das müssen wir mit hinzufügen. Und noch einmal zurück, auch die Lilie der Täler ist nicht auf sonnigen Höhen. Aber dann finden wir einen Hinweis, was jetzt die Überschrift bedeutet. Noch einmal das Hohelied, Kapitel 5, Vers 13. Und dort heißt es, seine Lilien, da ist der Bräutigam, da ist Jesus gemeint, seine Lippen sind Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe. Oha, jetzt haben wir etwas. Die Lilien sind zwar herrlich und die Lippen sind herrlich. Mit den Lippen küsst er die Braut, Hohelied 1, Vers 1. Aber sie träufeln fließende Myrrhe. Die selbst ausfließende Myrrhe ist immer ein Bild des Leidens. Gold, Weihrauch, Myrrhe bekam der Gottessohn in der Krippe. Ja, da ist das Leiden mit angesprochen. Und jetzt verstehen wir die Überschrift. Die herrlichen Lippen des Messias mit dem herrlichen Wort, darauf natürlich, sprechen im Psalm 69 über seine Leiden. Die Lilie ist immer begleitet von Leiden, sowohl bei Messias Jesus als auch bei der Braut. Und trotzdem, alles ist herrlich am Bräutigam, herrlich, alles ist herrlich an der Braut. Und so steht eben nun in dem wunderbaren Psalm 45 in Vers 3, Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Eigentlich das Gnadenwort ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet in Ewigkeit. Ja, dem Leiden folgt dann die Gnade und die gnädige Zuwendung Gottes. Und das wird einmal für die Braut Wirklichkeit bei der Hochzeit des Lammes und beim Bräutigam ist es Wirklichkeit geworden nach der Auferstehung. So, nun steigen wir in den Text ein. Dort heißt es nun in Vers 2. Denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen, das ist da unten im Totenreich. Und nun sind wir schon im ersten und zweiten Vers hineingenommen in das Todesleiden des Messias in dem Totenreich. Und ich begleite, unser Psalm wird nun begleitet von ähnlichen Aussagen der Heiligen Schrift. Und dann lesen wir vor allem heute auch noch Stellen aus Jona 2, aus seinem Gebet, aus dem Bauch des Fisches. Dann den schauerlichen Psalm 88, ein Psalm der Söhne Korahs, während der 69 Psalm von David ist, sollte ich nicht unterschlagen. Dann lesen wir Stellen aus Psalm 18 und noch einige andere. Aber Jona ist und bleibt ein wichtiges Modell. Da unten ist das Wasser, sind die Wasser bis an seine Seele gekommen. Und dann nehmen wir gleich eine Stelle aus Jona 2, Vers 7 mit hinzu. Der Erderiegel sind hinter mir auf ewig. Der Erderiegel sind hinter mir auf ewig. Da ist Jesus hinabgenommen in die untersten Örter unserer Erde. Und dann schreit er und ruft er, im Voraus schon prophetisch, der Erderiegel sind hinter mir. Er ist hinabgenommen in die Wasser der Tiefe unter der Erde. Und diese Wasser der Tiefe da unten, das ist etwas anderes als unser Meer. Ob das da unten H2O ist, also Wasser, das weiß ich wirklich nicht. Das Meer ist ein Modell darauf, ich glaube aber nicht. Da unten sind Vorgänge im Gange, die wir nicht kennen. Auch unsere Wissenschaft gleich gar nicht. Die kann feststellen, da unten ist ein Magma, da unten ist Hitze, da unten ist meinetwegen Eisen und sonst noch irgendwas. Aber was da unten Totenreich und verborgenes Wirken Gottes ist, das wissen die alle nicht. Es sind die Gerichtswasser Gottes in der Tiefe. Und diese Gerichtswasser der Tiefe erkennt die Seele Jesu. Und jetzt sind diese Wasser bis an seine Seele gekommen. Sie bedrängen sie. Sie versuchen sie zu ersticken. Auch Jona Kapitel 2 in Vers 6 sagt es, die Wasser umfingen mich bis an die Seele. Jesus musste hineintauchen in die Gerichtswasser. Und das ist bestimmt schon voraus dargestellt in seiner Taufe im Jordan, mit ihm begraben. In der Taufe heißt es auch, seine wahre Taufe ist nicht das im Jordan gewesen. Es war das Modell. Seine wahre Taufe ist seine Taufe in das Hineintauchen in die untersten Orte der Erde. Und Jesus sagt zu dem Johannes, das muss geschehen an mir, denn es muss alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt werden. Nicht wahr? Dort im Modell und dann, wenn Jesus hinabgeht. Nur so wird die Gerechtigkeit Gottes ganz erfüllt, wenn Jesus das bittere Todesleiden auch unter der Erde durchleidet. Dieses Eintauchen, die Tiefe der Erde in ihre Gerichtsräume, ist der letzte Akt des Leidens Jesu. Und diese Wasser, das sind nach Jona 2, Vers 7 auch Ström Belials, der Finsternis Belial, der Finstere, vielleicht Satan. Gerichtswasser der Finsternis, finstere Wasser, umfangen seine Seele. Einst war die Erde herrlich und die Söhne Gottes jubelten. Hiob 38 steht es wohl. Und dann kommt der Fall Satans und dreht Gott das Positive ins Negative um. Und aus der Herrlichkeit der Erde werden Finsternisse und Gerichtsorte. Aber das bleibt nicht so. Das wissen wir auch. Er wird zu einem Gefängnis, oder sie wird zu einem Gefängnis der Seele, zum Totenreich, wo die Toten liegen, zu einem Aufbewahrungsort für Seelen. Vers 3. Ich bin versunken in tiefen Schlamm, und kein Grund zum Stehen ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Ich korrigiere den Text ein klein bisschen, die Übersetzung ein klein bisschen. Ich muss mich da auf der einen Seite entschuldigen, aber es geht nicht anders. Ich muss auch den Urtext dazu nehmen, sonst fühle ich mich erstens nicht wohl und zweitens fühle ich mich nicht wohl, wenn ich Ihnen das erzähle, was nur so, ja, vielleicht einer Sonntagspredigt entspricht. Und das gehört einfach dazu. Und dort heißt es, ich bin eigentlich versunken in den Schlamm des Meeresgrundes. Und wenn ich Ihnen heute Abend noch ein hebräisches Wort zumute, dann das Wort Meeresgrund, wo im Elberfelder, der Elberfelder hier steht, Tiefe. Das heißt auf Hebräisch Metzula. Metzula ist eigentlich der Meeresgrund, auch die Talsohle, auch Flusstalsohle, da geht's nicht mehr weiter. Ganz leicht zum Erklären, als der Pharao mit seinem Heer versank in 2. Mose beim Durchzug durch das Rote Meer natürlich und der Herr wieder die Wasser zusammenfließen ließ und sie versanken, da sanken sie auf den Meeresgrund in die Tiefe. Dort steht dieses Wort Metzula. Und dorthin ist Jesus gekommen, in den Schlamm des Meeresgrundes. Und kein Grund zum Stehen, da hängt er da. bis in die Wassertiefen, das sind eigentlich die Täler, der Wasser ist der gekommen. Da unten hat es auch Täler gefüllt mit den Gerichtswassern Gottes. Seine Seele muss da unten das Letzte erdulden. Es gibt keinen festen Grund. Er versinkt im Schlamm wie in einem Moor. Hilflos hängt er in der weichen Masse. Nicht wahr? Das ist etwas Furchtbares, sich das vorzustellen. Bis in den Schlamm des Meeresgrundes ist er gekommen. Tiefer geht es nicht bis zum Grund mit seinem oder ihrem Schlamm. Und dort nun überströmen in die Fluten die Strömungen der Tiefe. Das sind Dinge in der untersten Tiefe, und ich wiederhole es, von denen wir keine Ahnung haben. Seine Seele ist versunken in die Tiefen, in den Tiefen dieser Erde. Vers 4. Und dort nun ruft er. Und die Seele hat möglicherweise die gleiche Funktionen wie der Leib, nur eben als Gegenstück der Seele. Die Seele durchdringt ja auch den Leib und sie ist damit auch ein Stück Abbildung des Leibes, weil sie den Leib durchdringt und an seinen Funktionen teilnimmt. Und so kann die Seele auch rufen, die Kehle sozusagen trocken werden und müde werden und anderes mehr. Er ruft also dort unten. Aber ich werde am Samstag diesen Vers noch einmal auslegen, dann aber auf das Geschehen am Kreuz. Bevor wir nun zu Vers 14 gehen, möchte ich Ihnen nun einmal aufzeigen, auflisten, was da unten alles ist. Wissen Sie, das können Sie gar nicht alles behalten. Aber nur einmal zu zeigen, was da unten los ist, los war für Jesus. Die Seelen, die ins Totenreich gehen, müssen das alles nicht erdulden, ertragen. Aber Jesus musste es. Mit Psalm 69 fange ich an. Die Wasser, Vers 2, der Schlamm, der Meeresgrund, die Täler der Tiefe, die Wassertäler, die Flut, das war alles jetzt Vers 3. Vers 15, der Schlamm, sogar der Kot, der Straßendreck, werde ich nachher noch erklären. Die Flut der Wasser, noch einmal die Wassergründe, die Talsohle da unten. Die Grube oder der Brunnen. Jetzt Psalm 86, 14, der unterste Scheol, also das unterste Totenreich. Psalm 88 nun, die Scheol, das Totenreich, die Grube, die tiefste Grube, Finsternisse, noch einmal die Meeresgründe, alle deine Wellen, das Vers 8 im Psalm 88, die ihn niederdrücken, das geht so aufs Hebräische zurück. Dann Vers 9, ganz schlimm, ich bin eingeschlossen, nicht wahr? Wenn Sie so in einem Schlauch, wo Sie drin hängen, im Schlamm, und dann sind Sie eingeschlossen, das ist etwas Furchtbares, Sie können nicht herauskommen, steht's dort. Psalm 18, Vers 5, die Fesseln des Todes und die Ströme Belials. Weiter Psalm 88, Vers 12, der Abgrund, noch jetzt einmal das Wort Grab, auch das da unten ist letzten Endes ein Grab. Dann Vers 13 in 88, das Land der Vergessenheit, nicht da ringt der Gottessohn, Gott hat mich doch nicht vergessen. Vers 17, Gluten, ein ganz wichtiges Wort. Die Gerichts- und Feuergluten Gottes, das ist viel mehr als die Höllengluten, das sind die Feuer Gottes, die sehen wir nicht, aber die Seele Jesu merkte sie, da gingen die Feuergluten über ihn hinweg, schlimmer als der Feuersee. Wenn Gott seine Feuergluten über ihn ausgoss. Vers 17 nochmal, 88, so Psalm, Schrecknisse. Und dann steht etwas von Vernichten und Vernichtung. Also auch Angst seiner Seele, auch von den Wassern und anderen Dingen, dass doch die Seele, seine Seele nicht vernichtet wird. Und dann noch Psalm 105, Josef als Modell auf Jesus, dort im Gefängnis, Psalm 105, Vers 18. Man presste seine Füße in den Stock, eigentlich in die Fußeisen, so war es auch für Jesus da unten. Er wurde gefesselt mit den Banden des Todes, so steht es auch irgendwo. Und er kam in das Eisen, und sehen Sie jetzt, da wörtlich muss man einfach in den Grundtext gehen. Seine Seele kam in das Eisen. So war es für Jesus da unten. Seine Seele kam in das Eisen. Und jetzt noch Jona. Er kam in das Herz der Erde, Das war Matthäus 12,40. Jetzt Jona 2, Vers 3. Er war im Schoße des Totenreiches der Scheol, wieder im Innersten. Dann Vers 4 in Jona 2, im Herzen der Meere. Das ist für mich heute Abend ganz wichtig, noch am Schluss. Das ist das Meer unter der Erde und dort ist im Herz der Meere gewesen, ganz im Innersten der Meere da unten. Dann noch einmal der Meeresgrund, dann noch einmal die Ströme, die ihn umgeben, dann alle Wogen und Wellen Gottes, die Gerichtswellen Gottes sind über ihn gegangen. Vers 5, ich bin verstoßen. Dann wieder Vers 6, das Wasser geht über die Seele hinweg bis zur Seele. Sie überhäufen mich. Noch einmal die Tiefe, ja selbst das Meergras und Schilf ist da unten, was das nun ist, zu deuten, das weiß ich nicht. Aber auch das wird genannt. Die Gründe der Berge, da sieht man, er ist unterhalb der Berge. Und jetzt Vers 7, noch einmal der Erderiegel auf ewig. Noch einmal die Grube und dann Vers 7. Er brachte sein Leben heraus aus der Grube. Das wird uns am Schluss beschäftigen. Ich höre nicht auf und lasse Jesus dich da unten. Also meinen Worten, ja. Er ist auferstanden. Ja, und das wird auch noch einmal kommen in diesen Tagen. Und dann ist er hochgekommen aus da unten und hat die Gefangenschaft gleich mitgenommen und das Gefängnis. Und dann ist auch dieser Ort in der Hand Jesu. Ja, und nun Vers 14. Ich aber, mein Gebet ist zu dir, Herr, zur Zeit der Annehmung und des Wohlgefallens. Punkt. O Gott, nach der Größe deiner Gnade, wieder nicht Güte, Gnade ist besser, erhöre mich nach der Wahrheit deiner Rettung. Noch einmal. Ich aber, mein Gebet ist zu dir, Herr Jehova, zur Zeit der Annehmung, heißt, muss ich hinzufügen, erhöre mich doch. O Gott, nach der Größe deiner Gnade, hier kommt das Wort, erhöre mich nach der Wahrheit deiner Rettung. Der Sohn betet zu ihm. Ich habe neulich irgendwo in einem christlichen Blättchen bei jemandem gelesen aus seinem Leben, er fühlte sich auch wie im Schlamm versunken, wie im Psalm 69, und dann betet und schreit er auch zu seinem Gott und er hat ihm geholfen. Der Sohn betet zu ihm und wir, die Söhne, beten zu ihm aus den Situationen in der Tiefe, in der wir durchaus auch gehen müssen, soweit wir es ertragen können, weil der Vater im Himmel niemand über Gebühr tragen lässt. Beten im Hebräischen kommt von einem Wort Palal, eigentlich Pilel. Und das heißt, entscheiden, richten, urteilen, meinen. Das ist Gebet. Und da steht dahinter das Wort entscheiden, richten, urteilen. Und hier dürfen wir das Gebet ganz im Ursinn des hebräischen Wortes nehmen. Und das ist letzten Endes für jedes Gebet entscheidend. Herr, entscheide du jetzt über mein Leben. Nicht, wenn ich rufe aus irgendeiner Situation. Herr, entscheide du jetzt über mein Leben. Das ist Gebet. Ich weiß, ich kenne das, dass man sagt, hören und dann still werden, beten, hören. Darf ich einmal querdenken? Ich bete und lese Bibel. Man hört gar nicht so viel, als was die mir da immer schreiben in den christlichen Blättchen. Versteht ihr? Aber das verstehe ich. Herr, entscheide du über mein Leben. Und da haben wir nach dem Krieg gesungen, in Freizeiten in Durlach, lass du mich stille werden, mein Herr und Gott. Nur deine Stimme hören. Und jetzt weiß ich die zwei nächsten Worte nicht mehr ganz auswendig. Vielleicht stimmt's, was ich ihnen sage. In Glück und Not. Nur deine Stimme hören in Glück und Not. Bring alles eigene Wollen in mir zur Ruhe und meines Lebens Fragen. Entscheide du. Das ist Gebet. Das ist Gebet. Entscheide du. So ruft der Sohn zum Vater. Entscheide du. Es kommt noch vor in einer anderen Form im Hebräischen. Da heißt es ein Fürbitte tun. Bitten, Fürbitte tun. Das wollen wir auch tun. Aber auch dann, dass Gott immer entscheidet. Wenn ich gegen eine Wand bete oder gegen einen Götzen, dann kann ich viel bitten um Entscheidung. Nicht, das haben die Propheten des alten Bundes ja lächerlich gemacht, wenn man so einem Stück Holz und Stein betet, der kann nichts entscheiden. Aber der lebendige Gott entscheidet über uns. Und dann steht da etwas von der Verheißung und der Zusage. Und dann wusste er, es ist unmöglich, dass der lebendige Gott, mein Vater im Himmel, lügen kann. Nicht, dass er sich immer drauf verlassen. Nun ist die Frage weiter, wann ist für den Sohn, das ist leicht zu beantworten, die wohlangenehme Zeit gekommen, die Zeit seines Wohlgefallens, die Zeit des Wohlgefallens Gottes. Ist klar, nach 3 Tagen und 3 Nächten hat Gott ihn herausgeholt, wie auch den Jona aus dem Bauch des Fisches. Und dann sagt er, nach der Größe und Menge deiner Gnade, ich übersetze die Güte noch einmal, wiederhole ich es mit Gnade, er ist der Gott der Gnade, so sagt und der Gott aller Gnade, sagt 1. Petrus 5, Vers 10, also Petrus, und das gilt auch für Jesus. Und Gott weiß, wann er an seinem Sohn zu handeln hat. Und die Zeit der Annehmung hat in der Schrift ja einen ganz besonderen Klang. Denn Jesus las in der Synagoge zu Nazareth, dort in Lukas 4, am Beginn seines Auftretens, ein Zitat aus Jesaja 61, Vers 1 und 2, der Geist des Herrn ist auf mir, und dann zählt er das auf, was dort nun steht, was der Geist des Herrn alles tut durch ihn. Und dann in Vers 19, dann habe ich wohl was aufgeschrieben, ja, in Lukas natürlich, um zu verkündigen das wohlangenehme Jahr des Herrn oder das Jahr der Annehmung, und Lukas 4, Vers 21, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Jesus ließ den Tag der Rache weg. Der kommt noch. Sein Auftrag auf dieser Erde war nicht, Gericht zu üben, Rache zu üben, sondern die wohlangenehme Zeit, das kommende Reich Gottes zu verkündigen. Das war sein Auftrag. Am nächsten Mal werden wir auch darüber sprechen. Er hat daher aber trotzdem über das Gericht gesprochen, aber hat es nicht praktiziert in dieser Zeit. Das wird später kommen. Und so kam auch nach dem Gericht für ihn die wohlangezählte Zeit, dann nämlich, wenn der Vater ihn im Himmel ihn erhört, nach seiner Wahrheit. Ja, Gott, der Vater, hat ihm versprochen, ihn zu retten. Und jetzt spricht der Sohn diese Wahrheit an und er weiß, der Vater lügt nicht. Vers 15, noch einmal, wird aufgegriffen, was am Anfang des Psalmes stand, und jetzt sagt er, zieh mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich errettet werden von meinen Hassern und aus den Wassertiefen, wörtlich Taltiefen der Wasser, errette mich. In Vers 3 hat der Gottessohn gesagt, wo er hingekommen ist, in den Schlamm. Hier benutzt er nun ein anderes Wort, Dreck, Straßendreck, sagt der Kot dran natürlich, Schlamm, nasser Lehm, der Dreck von draußen. Dorthin ist seine Seele gekommen, in Schlamm, Dreck, Schlamm und Dreck der Widergöttlichkeit und des Hasses. Adolf Heller schon sagte, der Tod stinkt. Verstehen ihr? Der Tod stinkt. Auch ein Toter stinkt nach einiger Zeit. Steht sogar im Neuen Testament, nicht? Bei der Auferweckung des Lazarus, Herr, er stinkt schon, nicht wahr? Der Tod stinkt. Ich sehe das auch so, die gefallenen Geistwesen da unten, die sind ja dort eingekerkert, hinterlassen Schlamm und Dreck für die Seele. Das ist die Realität des Bösen und der gefallenen Geisterheere. Die Seele Jesu droht in dem Dreck und Schlamm, dieser weichen Masse für seine Seele da unten zu versinken. Dort unten sind auch keine Freunde. Die Betreiber des Totenreiches sind seine Hasser, Tod und Hades. Seine Gefängnisaufseher, Tod und Hades. Deshalb sagt Jesus zum Vater: Rette mich von meinen Hassern und von den Taltiefen der Wasser. Wir erkennen damit auch die Örtlichkeiten da unten. Ich habe es schon am Anfang mal gesagt, da sind Täler da unten, voll mit den Gerichtswassern. Was waren das doch einst herrliche Wasser des Lebens da unten, die durch den Fall Satans zu Gerichtswassern wurden, ins Negative umgedreht wurden, zu Gerichtsströmen, Finsternisströmen und Todesströmen wurden. Lass die Flut, Vers 16, der Wasser mich nicht überströmen. Und dass der Meeresgrund, dort steht bei Elberfeld wieder Tiefe, der Meeresgrund mich nicht verschlingt. Noch etwas kommt jetzt, wird noch was zugelegt. Und lass die Grube, den Brunnen heißt es auch, ihren Mund nicht über mir verschließen. Er hat Angst, er bleibt da unten, nicht wahr? Wieder greift Jesus das Thema auf. Ich will nicht erdrückt werden von den Wassern und den Strömen Belials da unten, nach Psalm 18, Vers 5. Wieder kommt der Meeresgrund ins Gespräch. Er will von dort nicht verschlungen werden, verschwunden, vernichtet, ausgelöscht, dem Tod überlassen. Und da gibt es ja in Psalm 118 ein paar wunderschöne Stellen, Vers 17, 18. Das will ich heute Abend aber nicht erwähnen. Der Psalm 118 ist noch dran. Nicht wahr? Dem Tod nicht übergeben, dem Tod nicht überlassen. Das ist das Ringen Jesu. Lass die Grube ihren Mund, ihren Öffnung nicht über mir verschließen. Die Frage quält ihn. Wird der Vater den Deckel über die Tiefe legen, wie einen Brunnen, ihn verschließen, den Schlüssel herumdrehen? Nicht wahr, das sagt schon die Frau am Jakobsbrunnen, der Brunnen ist tief. Ein Brunnen kann tief sein. Die unterste Tiefe kann es sein. Auch Jeremia war dort allerdings in der Grube ohne Wasser. Aber Jesus war Jesus. In aller Verzweiflung, in aller Not blieb er immer Jesus und wusste, da ist Verheißung, da ist Verheißung, da ist Verheißung. In all meinen Fragen, die er auch auf der Erde hatte, siehe Psalm 73, Psalm 77, bleibt er Jesus, der nie, nie von der Wahrheit Gottes abwicht. Denn dort im Psalm 69, Vers 6, 16, wo er sagt, lass das nicht geschehen. Das ist eine Zukunftsform negativ. Also, du wirst das nicht geschehen lassen. Ja, das wird nicht geschehen. Im Hebräischen ist es so, dass man eine Befehlsform verneint, muss man mit der Zukunft ausdrücken. Bestes Beispiel, die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, das heißt, du wirst nicht töten. Und diese negative Zukunftsform nimmt er, so kann man übersetzen, lass nicht verschließen, aber du wirst auch nicht verschließen. Verstehen wir, der Gottessohn wusste letzten Endes doch, der Vater wird das nicht tun. So, und ich lese Ihnen das nochmal. Nicht soll mich überströmen die Flut, das heißt, die Flut wird mich nicht überströmen, natürlich zur Vernichtung. Nicht soll mich der Meeresgrund verschlingen, das heißt auch, der Meeresgrund wird mich nicht verschlingen, ich weiß es hundertprozentig. Und nicht soll der Brunnen über mir verschließen seinen Mund, das heißt auch, der Brunnen wird über mir seinen Mund nicht verschließen. Jesus wusste auch im Totenreich, die Wahrheit des Vaters ist größer als all seine Angst. Das dürfen wir uns auch immer wieder sagen, in allen Nöten, der Vater ist größer und seine Wahrheit, er lügt nicht. Machen wir nicht den Fehler, wie viele andere es schon gemacht haben. Eine Bitte an mich selbst, eine Bitte an euch. Dass wir auch in den schlimmen Stunden nicht den Vater mit den Füßen treten und sagen, du hast nur Böses mit ihrem Sinn gehabt. Ich wusste es doch von Anfang. Nein, ich weiß es, Gott, deiner Wahrheit gemäß. Du wirst das alles zum Guten tun und wenden. Das entspricht der Wahrheit Gottes. Jesus wusste, so etwas wird der Vater nie, nie, nie tun. Vers 17. Erhöre mich, Jehova, so spricht er ihn an, denn gut ist deine Gnade, denn deine Gnade ist gut, wie der Elberfeld, deine Güte ist gut. Wende dich zu mir, wende dich zu mir, ein wunderschönes Wort. Wende dich zu mir nach der Größe deiner Erbarmungen. Die Gnade Gottes ist gut, denn Gott ist gut, sagt Jesus, einer ist der Gute. Steht im Psalm 119, Vers 68. Und so haben es wir auch erlebt. Der Vater ist gut. Der Vater gibt dem Sohn die Gnade der Erlösung. Und auch seine Erbarmungen, sie sind groß, es sind viele. Da dürfen wir auch Psalm 103, Vers 13 nehmen, auch Jesus wusste das. Wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Nämlich auch dadurch, dass er Gericht an den Feinden übt, nicht wahr? Könnte es auch so sein, Erhören und Gnade gehören zusammen, Zuwenden und Barmherzigkeit gehören zusammen. Nun wollen wir noch fragen, hatte das der Gottessohn überhaupt nötig, da unten zu sein? Ja, ein Aspekt ist der, neben der Erlösung, er musste auch im Gebet flehen und dringen, ihm bitten um Erhörung, um die Bitte der Zuwendung auch den Brüdern gleich werden. Das musste auf der Erde zuerst und das musste er einmal selber noch einmal durchkosten im Totenreich. Da war er alleine, denn wenn wir gläubig geworden sind, gehen wir nicht mehr ins Totenreich. Hebräer 2, Vers 17 steht so etwas, damit er ein barmherziger hoher Priester werden könnte. Und vor allem Hebräer 5, Vers 7 und 8, er musste den Gehorsam lernen. Den Gehorsam musste er lernen. Den Gehorsam musste er lernen. Etwas ganz Wichtiges, gehorsam sein. Und er musste das in einer Art und Weise, in einer Dimension durchkosten, die wir nicht erleben, nicht durchstehen würden, weil er Leben in sich selbst hatte, natürlich. Vers 18. Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin bedrängt. Eilends, eilends, erhöre mich nicht, da wird ihm fast die Zeit zu lange. Aber Jakobus schreibt in seinem Brief, ihr kennt das Ausharren des Herrn. Hinten, glaub, Kapitel 5. Hier ist nunmehr der Gottesknecht angesprochen, das ist ja auch ein Thema der Schrift, er ist der Gottesknecht. Der Sklave Gottes, der Knecht des Herrn. Bibelstellen kann ich dazu sagen, lasse ich jetzt weg. Er ist völlig ihm hingegeben, ergeben, ein heiliges Amt, auch in der Gemeinde, auch in der Gemeinde. Ein Sklave Christi zu sein, ein Sklave Gottes zu sein, ihm ganz gehörig. Und jetzt taucht ein neuer Begriff auf in dem Psalm 69, verbirg dein Angesicht nicht von mir oder vor mir. Das heißt auch nicht in der Gottverlassenheit. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Da werden wir an die Wüstenwanderung erinnert, wisst ihr? Gott hat die Mitte des Volkes verlassen und der Vater hat am Kreuz, wie er zur Sünde gemacht worden ist, auch ihn verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ruft er dort im Psalm 22. Und das war nur im Totenreich, noch ging das weiter. Der Vater hat ihn verlassen, aber er sagt, lass dein Angesicht mitgehen. Und wenn Sie in 2. Mose 33 hineinschauen, die Zeit nach dem goldenen Kalb, ab Vers 3, da sagt der Herr zu Mose, ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, du bist ein hartnäckiges Volk, sonst vernichte ich dich. Vers 14, 2. Mose 33 heißt es dann, der Herr sprach, mein Angesicht wird mitgehen. Das ist Jesus, der aus der Mitte weggegangen ist. Und jetzt geht aber sein Angesicht mit, er sieht alles, nicht wahr? Und kann auch entsprechend entscheiden. Und dann sagt Mose, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf und hinnen. Vielleicht hat der Sohn auch in der Ewigkeit, also vor Ewigkeiten, zum Vater gesagt, Vater, ich sage, mache alles, was du willst. Ich bin dein Knecht, ich sage zu allem ja. Aber dein Angesicht soll mitgehen. Vielleicht sagt er auch, ich sage vielleicht. Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann lass mich das nicht tun. Das ist möglich. Der Sohn wusste, wenn das Angesicht des Vaters mitgeht, dann bringt er mich heraus aus den Toten. Und wenn das nicht ein Thema gewesen wäre in der Vergangenheit, würde das jetzt nicht hier im Psalm 69 prophetisch auf Jesus gesprochen worden sein. Und nun komme ich zum letzten Vers, den ich behandle. Da denke ich heute nachher, ich möchte es jetzt schon vorwarnen, noch einmal quer. Ich möchte etwas Ihnen erklären, wobei ich denke, dass es richtig ist, wobei Sie aber nicht gleich Ja sagen müssen und es durchdenken dürfen. Nahe dich meiner Seele, Vers 19, erlöse sie. Ja, jetzt, nahe dich meiner Seele, erlöse sie. Erlöse mich um meine Feinde willen. Und nun steht dort, Fußnote, alte Elberfelder Übersetzung, kaufe mich los. Das ist meine, da bringe ich Ihnen nach eine Auslegung. Vielleicht können Sie mit mir gehen. Jetzt kommt von dem Gebet auch sein Wunsch hinzu. Nahe dich meiner Seele. Das heißt, kehre wieder zurück. Erlöse sie, befreie sie aus diesem schlimmen Zustand. Wir gehen nun wirklich dem Ende seiner Leiden entgegen. Da hat er sich vielleicht auch an Psalm 90 erinnert, der Gottessohn Jesus im Totenreich. Kehrt wieder, Menschenkinder. Ja, das durfte er ihm auch sagen. Vater, du hast doch gesagt, kehrt wieder, Menschenkinder. Ich bin doch der Menschensohn. Und er hat ihn dann auch erlöst. Damit werde ich nachher schließen. Nun kommt die unvorstellbare Bitte, kaufe mich los um meiner Feinde willen. Da hat gerade der Vater durch das Leiden des Sohnes alles aus der Hand Satans losgekauft. Und jetzt sagt der Sohn, kaufe mich los von da unten. Soll das heißen, dass er ihn vielleicht wieder zurückgibt, irgendwie in die Welt oder so? Begründung, damit der Feind, der mich als Lösegeld hat, nicht über mich triumphieren kann und mich als Lösegeld behalten kann. Darum geht es. Vielleicht haben Sie auch schon einmal versucht, die Frage zu klären, Rechtsbeziehungen beim Tode Jesu. Wie war denn das eigentlich möglich juristisch, dass Jesus Erlösung machen konnte für diese ganze Welt? Nicht? Die ist ja in der Hand Satans. Er ist der frühe Verwalter gewesen. Es ist ihm übergeben worden und er hat sie behalten, auch nach seinem Fall. Und dann war die Abmachung über das Lösegeld des Sohnes, die Seele des Sohnes, gebe ich die Schöpfung zurück. Das ist in seinem Tod geschehen. Aber jetzt hat der Satan das Lösegeld. Wie kommt er los? Wie sind die Rechtsbeziehungen, dass der Vater eingreifen konnte? In diesem Vers 19 scheint mir ein weiteres Mosaiksteinchen zu liegen, wie das möglich war, neben vielen, vielen, vielen anderen Rechtsbeziehungen, die wir durch die ganze Schrift lesen können. Die Frage ist, womit hat der Vater bezahlt? Denn er ist losgekauft worden, sonst wird es nicht hier stehen. Womit hat der Vater bezahlt? Was blieb noch übrig? Was hatte er noch? Soll ihm doch mal die Schöpfung zurückgeben? Das kann doch nicht sein. Wir lesen noch einmal Jona 2, Vers 4. Du hast mich in die Tiefe, und hier steht noch einmal die Metzula. Das habe ich am Anfang gesagt. Behalten Sie das Wort im Kopf. Bis jetzt, nachher können Sie es wieder vergessen. Du hast mich in die Tiefe geworfen, auf den Meeresgrund, da unten in der Erde, innen natürlich. In das Herz der Meere hast du mich geworfen. Und der Strom umschloss sich, der Gerichtsstrom, Einzahl jetzt, der Todesstrom. Alle deine Wogen und Wellen fuhren über mich hin. Das Herz der Meere, das innerste und tiefste Meer, gleichzeitig der Meeresgrund, und das ist nicht der stille Ozean wie dem Magellangraben, nur wie der heißt da hinten, sondern das ist das Meer in der tiefsten, im Innersten der Erde. Und nun lesen wir in Micha, Kapitel 7, Vers 19, und Micha heißt auf Deutsch, wer ist wie Gott? Das ist mir hier ganz besonders bewusst geworden. Wer ist wie Gott? Und da lesen wir. Micha 7, Vers 19. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeit niedertreten, und du wirfst alle ihre Sünden in den Grund des Meeres, in die Tiefen des Meeres, in die Metzula, in den Grund des Meeres. So. Jesus war beladen mit der Sünde der Welt. 1. Petrus 2, Vers 4, er trug sie hinauf aufs Holz. Und dann hat er sie abgelegt wie ein Bündel, Hiob 14, 17, da steht von dem Bündel der Sünde, Hiob 14, 17. Und er hat sie abgelegt in den Gründen, auf dem Grund des Meeres, der Tiefe da unten im Herzen der Erde, in den Tiefen des Meeres. Und das war der Loskaufpreis in meinen Augen aus den Toten. Die Sünden, die um der Jesus willen starb, verblieben in den Gründen des Meeres, der Tiefen. Sie blieben allein vom Erlösungswerk übrig und auch überflüssig. Und hier, als der Gottessohn starb, da hat er sie da unten abgelegt. Und da sagte der Vater zu denen, hier habt ihr den Dreck. Da habt ihr das, um dessen Willen Jesus starb. Aber der Sohn ist frei. Und eines Tages werden auch die Sünden und all die bösen Werke auf ihr verbrennen. Das steht in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 10. Das Feuer reinigt und läutert sie, wie Gold und Silber im Feuer gereinigt wird. Nachdem sie die Ware, in Anführungszeichen, haben, sind die in den Tod gegebenen frei. Ich möchte noch einmal sagen, es gibt natürlich auch andere juristische Zusammenhänge noch, aber das ist, wie gesagt, für mich ein Mosaiksteinchen, dass der Sohn wieder herausgeholt werden konnte. Natürlich steht auch in der Schrift, der Tod konnte ihn nicht behalten und so weiter. Aber man muss auch fragen, warum. Wir dürfen nicht in der Tiefe stehen bleiben, damit komme ich langsam zum Schluss. Denn Gott, der Vater, hat ihn erlöst. Er hat ihn herausgeholt aus den Tiefen. Und jetzt dürfen Sie mit mir Psalm 18 aufschlagen, nach der Lutherzählung Vers 17 und Vers 18. Ein fantastischer Psalm. Der ist so fantastisch, dass dasselbe in 2. Samuel 22 noch einmal steht. Nicht wahr? Psalm 18, Vers 17. Da steht schon einiges vorher. Aber jetzt kommt die Auferstehung, wie sie im Alten Testament, im Psalm beschrieben wird. Er, der Vater, streckte seine Hand aus der Höhe. Er nahm mich. Er zog mich aus großen Wassern heraus. Er errettete mich von meinem starken Feind, das ist der Satan. Und von meinen Hassern, jetzt kommen sie wieder, die haben wir vorher schon gehabt im Psalm 69, Tod und Hades. Denn sie waren mächtiger als ich. Ja, da gibt's die Bibelstelle, du hast ihn für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, da heißt es, muss man hinzufügen, auch unter die Finsternis Engel, für kurze Zeit mächtig, nicht ein wenig, mächtig hat er ihn unter die Engel und Finsternis Engel gestellt. Sie waren mächtiger als ich.
Und der Vater holt ihn heraus, da bebt und zittert die Erde. Das hat keiner gesehen von uns. Nicht da, was dort in der Tiefe unserer Erde vor sich ging. Wir den Mund der Tiefe öffnen, den Schoß der Scheol, den Schoß des Totenreiches öffnete und Jesus herausging als der Erste. Etwas Gewaltiges ist passiert. Und dann ging Jesus von dort nicht leer hinweg. Offenbarung, irgendwo Kapitel 1 steht das. Er nahm etwas mit, nämlich die Schlüssel des Todes und des Hades. Und jetzt kann er hinein und hinaus, wann er möchte. Und hatte auch gleich anschließend, nachdem er auferstanden war, 40 Tage und Nächte hindurch, da unten den Geistern im Totenreich verkündigt. Es war nicht während seinem Tod, da litt er, sondern den 40 Tagen, bis es zur Himmelfahrt kam. Und was ich am Anfang schon in Psalm 68 las mit Vers 19, hat er gleich noch die Gefangenschaft mitgenommen, ja? Jetzt ist auch noch Gefängniswärter da unten. Ich lese Psalm 68, 19, wieder Lutherzählung. Du bist aufgefahren in die Höhe, Herr Jesus, füge ich hinzu. Du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Noch nicht das Gefängnis, das ist noch dort. Aber das Prinzip der Gefangenschaft hat er schon gefangen geführt. Das Gefängnis wird bald auch mal entleert, natürlich. Aber jetzt hat er mal die Gefangenschaft mitgenommen. Nicht, das klingt so sehr dialektisch und philosophisch, aber es ist ja nicht schwierig zu merken, zu denken. Er hat gleich die Gefangenschaft mitgenommen. Und wenn es keine Gefangenschaft mehr gibt, dann hört er eines Tages auch das Gefängnis auf. Ist ja logisch. Du hast Gaben empfangen für Menschen. Jawohl, auch für uns nebenbei. Und selbst für Widerspenstige. Jetzt kommen die auch dran. Ja, wenn er da unten, die ganz Bösen, die da unten im Gefängnis sind, hat er die Gefangenschaft mitgenommen, hat auch noch für sie Gaben empfangen vom Vater. Damit ja Gott, das heißt ja hier Kurzform von Jehova, eine Wohnung habe. Auch in den Gottlosen. Da steht, damit ja Gott selbst unter Widerspenstigen wohne. Ja, wenn das keine Zukunftsverkündigung und Herrlichkeitsverkündigung ist, dann weiß ich nicht, was noch eine Verkündigung sein soll. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Es wird bald soweit sein. Dann wird er wiederkommen. Dann werden wir, was ist das hier? Hebräer 9, Vers 10 erleben. Die Zeiten der Zurechtbringung. Und dann wird uns der Herr alles da nimmt uns mit dazu, herrlich hinausführen, neu machen, wunderbar machen. Aber zuerst ging es in den Tod. Das ist geschehen und sein Leiden. Und da wollen wir aushalten, durchhalten. Wissen Sie, das muss ich mir immer wieder sagen, wenn mich Zahnarzt Zahn plagt oder sonst was, da schreibt man doch gleich nach dem lieben Gott und nach irgendeinem Medikament, nach einem Schmerztablette und so weiter, und meint, man könnte es nicht durchhalten und aushalten. Sagen wir Dank auch dafür, auch wenn es schwerfällt. Und dann wollen wir dem Beispiel Jesu folgen. Treu sein, treu bleiben, aushalten, durchharren, zum Herrn rufen, beten, schreien, Fürbitten tun und ihm um Entscheidung bitten. Und er wird es auch tun. Herr Jesus Christus segne Sie. Amen.